ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren.
Fips. Das Radio lebt. Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio Fips Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Christiane Schadasch, Dr. Christiane Schadasch. Alarmruf. Auswege für erschöpfte Manager. Wer die Lesung von Jochen Bender erwartet hat, Roman Der Gin-König muss sterben, ein schwäbischer Mallorca-Krimi, den muss ich enttäuschen. Herr Jochen Bender hat uns gestern kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Aber wir haben vorgesorgt, Frau Dr. Schadasch ist kurzfristig eingesprungen. Alarmruf. Auswege für erschöpfte Manager. Der Titel lässt erahnen, worum es geht. Individuelle Lösungsmodelle bieten die Garantie für ein gelingendes und gesundes Lebensgefühl zwischen verantwortungsvoller Arbeit und erfülltem Privatleben. Kombiniertes Wissen und tiefe Leidenschaft lassen erkennen, worum es im Leben tatsächlich geht. Kein fertiges Konzept, keine unumstößliche Wahrheit, sondern ein Buch, welches den persönlichen Weg zum Glück jedes Managers zum Ziel hat. Dr. Christiane Schadasch startete im kaufmännischen Bereich, war langfristig pflegerisch tätig, leitete als Diplom-Sozialpädagogin ein Familienzentrum und promovierte in heilpädagogischer Psychologie. Seit 2007 ist sie freiberuflich tätig. 2016 gründete sie gemeinsam mit Uli Schadasch die Gesundheitsakademie Schadasch. Frau Dr. Schadasch ist spezialisiert auf gesunde Führung durch Bewältigungsstrategien und Widerstandsfähigkeit, Prävention als Grundlage unternehmerischen Erfolgs, Lebenszufriedenheit und großen Belastungen. Das war ihr Promotionsthema. Sowie Auswege für erschöpfte Manager. So auch der Titel des Buches. Frau Dr. Schadasch, wie sind Sie eigentlich zum Schreiben gekommen?
Ich habe immer schon gerne geschrieben. Hallo Herr Wolf erstmal, vielen Dank für die Einladung. Und habe mir dann gedacht, nach einiger Zeit, es ist an der Zeit, den Managern das an die Hand zu geben, was sie tatsächlich brauchen. Diese Personengruppe lebt in einem großen Tabu. Das heißt, über die Erschöpfung in diesem Personenkreis wird Stillschweigen bewahrt. Die Menschen sind sehr einsam mit dieser Problematik und die Zahlen, die dazu führen, dass hohe Krankenstände durch stressbedingte Krankheiten auftauchen, die steigen zunehmend an. Und ich wollte gerne einen Gegenpol setzen und freue mich, dass ich den richtigen Verlag dazu gefunden habe.
Frau Dr. Schadasch, wie kamen Sie dann eigentlich dazu, das Ganze als Buch zu schreiben?
Ich habe mich mit der Thematik viele Jahre beschäftigt, habe Führungskräfte begleitet und in Gesprächen festgestellt, dass die Not sehr groß ist. Wenn ich in ein Unternehmen komme, halte einen Vortrag oder biete ein Training an, dann bin ich danach wieder weg und der Manager ist auf sich alleine gestellt. Ich wollte gerne Handlungsoptionen an die Hand geben, mit denen es dem Manager möglich ist, für sich selber Handlungsoptionen zu erarbeiten und aus der Erschöpfung herauszufinden. Und zwar ohne direkt die ganze Maske fallen zu lassen und dieses Tabu zu brechen, sondern sich für sich selber damit zu beschäftigen und aus dieser Verzweiflung herauszufinden, aus dieser Einsamkeit herauszufinden. Darauf bezieht sich das Buch.
Und dazu bekommen wir jetzt eine Kostprobe, wenn ich es richtig verweise, den Prolog.
Ganz genau. Alarmruf, Auswege für erschöpfte Manager. Produktionsausfälle in Milliardenhöhe. Zehntausende Erschöpfte in DAX-Konzernen. Anstieg der Fehltage um mehr als 1000% mit einer Dauer von 30 Tagen und mehr. Das Wort Modediagnose muss hinsichtlich der Erschöpfung durch das Wort Alarmzustand ersetzt werden. Sie wollen langfristig sicher nicht in einer Welt bestehend aus Alarmzuständen existieren oder können Sie in dieser Welt mit Begeisterung für sich und andere leben und Ihre Wünsche umsetzen? Erfolg und Leistung versus Erschöpfung. Ist das Ihr Schicksal oder gar Ihr Lebenssinn? Kernelemente dieser alarmierenden Welt, bestehend aus Erschöpfungszuständen und Leistungsdruck, ist das Geld. Geld macht frei. Geld eröffnet Horizonte. Aber es gibt auch noch andere Maßstäbe für ein erfolgreiches Handeln. Vom Ansatz innerhalb Bhutans können Sie an dieser Stelle lernen. Hier wird der Erfolg nicht mit dem Bruttonationalprodukt, sondern mit dem Bruttonationalglück erfasst. In dieser Idee lassen sich schrittweise auch andere Staaten inspirieren. Aber wie tragfähig ist dieses kontroverse Konzept? Vielleicht geht es um weit mehr als um Inspiration. Vielleicht geht es um betriebswirtschaftliche Intelligenz. Geld, welches über Erfolg und Versagen bestimmt, gleichzeitig aber dadurch den Druck erhöht, der dazu führt, dass Milliarden Menschen ausfallen aufgrund von Erschöpfung, ist ein gesellschaftlicher, unternehmerischer und persönlicher Teufelskreis. Welche Handlungsoptionen bestehen für Sie persönlich, um diesen Teufelskreis zu unterbrechen und langfristig gesund und zufrieden zu leben? Wie können Sie Ihr Geld sinnvoll einsetzen, um glücklich zu sein und nicht auszubrennen? Was zählt im Verlauf und am Ende des Lebens für Sie? Ein Weg für die Gestaltung Ihrer Gegenwart und Zukunft wird dieses Buch sein. Philosophisches Geschick kombiniert mit theoretischen Interpretationen sowie persönliche Erfahrungen liefern Ihnen beim Lesen die Möglichkeit, Ihre eigenen Antworten auf die wichtigsten Fragen Ihres beruflichen, privaten und gesunden Lebens zu finden. Eine 0815-Lösung werden Sie in diesem Buch nicht finden, vielmehr eine Anleitung zu mehr Selbstverständnis und Entscheidungsfindung hinsichtlich Ihrer eigenen Lebensausrichtung. Entdecken Sie Ihre eigenen Wege, nutzen Sie Ihre Widerstandsfähigkeit und stärken Sie diese unmittelbar durch gezielte Übungen. Es geht dabei um nichts anderes als um die Interpretation Ihres persönlichen Alarmzustandes. Wie geht es Ihnen wirklich und wie steht es um Ihre Gesundheit? Finden Sie es heraus und lassen Sie sich auf diesem mutigen Weg begleiten. Ich weiß, dass Sie als Manager zu den Menschen gehören, die es lieben, zu jeder Zeit stark zu sein und die Ihre berufliche Position täglich voller Leidenschaft behaupten. Und ich gratuliere Ihnen zu dieser Fertigkeit, die Ihre Fähigkeiten im besten Licht zeigt. Herzlichen Glückwunsch! Dürfen Sie aber auch mal schwach sein oder wollen Sie das nicht, weil das nicht zu Ihrem Konzept passt? Gibt es eine Schulter, an die Sie sich anlehnen können oder reicht Ihnen Ihre eigene Schulter? Wann dürfen Sie so sein, wie Sie im Inneren als Mensch sind? Mögen Sie den Menschen, den Sie in sich entdecken, wenn all der Glimmer abfällt und es still wird? Wer steckt letztendlich hinter dem Managerposten, den Sie ausfüllen? Eine Position im Management bedeutet Verantwortung für das anvertraute Unternehmen, für Mitarbeiter und Kunden. Zeit- und Ergebnisdruck lassen die Fürsorge für die Menschen dabei oft in den Hintergrund treten. Verantwortung sich selbst gegenüber, dazu ist keine Zeit. Das muss geändert werden, sonst droht eine Katastrophe. Dieses Buch beschäftigt sich mit der Idee, den vorprogrammierten Ablauf, der sich häufig auf die ausschließliche Ausrichtung des Lebens auf Erfolg hin entwickelt, aufzubrechen. Das bedeutet nicht, dass eine berufliche Karriere ausgeschlossen ist, sondern dass sie durch die hier aufgezeigten Möglichkeiten erweitert wird. Balance zwischen Berufs- und Privatleben überzeugt mit einem langfristigen und nachhaltigen Gewinn. Wie sieht das Ganze denn nun bei mir persönlich aus? Okay, Fortschritt war schon immer mein persönliches Ziel, sodass ich auf den unterschiedlichsten Lebensbühnen zu Hause bin. Kaufmännisch, pflegerisch, pädagogisch, forschend, analytisch, philosophisch, promovierend, dozierend, reflektierend, leitend. Chancen in weltweiten sozialen Projekten ergriff ich. Dann folgten Führungsfunktionen, Unternehmenssanierung, Freiberuflichkeit und die Gründung der Gesundheitsakademie Shadash. Häufig bedeutete und bedeutet diese Lebensausrichtung harte Arbeit von mehr als 60 Stunden in der Woche. Meine Arbeitszeit lege ich auch gerne in die Nächte, damit ich ungestört von Anrufen, E-Mails, Anfragen und Anforderungen von außen meine Gedanken sortieren und kanalisieren kann. Die Ansprüche waren nicht immer leicht zu koordinieren und ich habe die Fähigkeit entwickelt, mich und mein Umfeld in Ruhe zu betrachten und mit geeigneten Methoden meinen eigenen Zusammenbruch entgegenzuwirken. Ich habe immer ein Ziel. Sobald ich dort ankomme, gibt es neue Ziele. Dabei liebe ich die Farben des Lebens und ich liebe den beruflichen und den privaten Erfolg. Das symbolisiert für mich Gleichgewicht und Fortschritt. Worin spiegelt sich Ihr Gelingen? Lassen Sie sich unterstützen, damit auch Sie Ihre Leidenschaft am Ende eines harten Tages noch spüren können. Brennen Sie nicht aus, es gibt schon zu viele Ausgebrannte, Gescheiterte und Verzweifelte. Viele von Ihnen dachten, dass Ihre Ressourcen unerschöpflich sind und Sie unbesiegbar. Gehören Sie bitte am Ende Ihrer Karriere nicht zu diesen Menschen. Gehen Sie behutsam und weise mit Ihrer Lebensenergie um. Lassen Sie sich entführen in eine Welt der Analyse und der Erlebnisse. Lernen Sie wieder nach den Sternen zu greifen, Kraft und Kondition in Verbindung zu bringen, sowie die Verantwortung für ein gelingendes Leben zu ergreifen. Sie finden auf den folgenden Seiten thematische Inspiration durch mich, als auch persönliche Expiration durch Sie selber. Füllen Sie hierzu unbeschriebene Blätter, die zu diesem Buch gehören, aus. Legen Sie diese zu diesem Zweck in ein persönliches Arbeitsbuch und sorgen Sie für einen inspirierenden Einband. Lassen Sie sich von sich selber und von Ihren Fähigkeiten überraschen.
Hier ist Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit Frau Dr. Schattasch. Frau Dr. Schattasch, wo liegt Ihr beruflicher Schwerpunkt und für welche Zielgruppe haben Sie Alarmruf Auswege für erschöpfte Manager geschrieben?
Mein beruflicher Schwerpunkt ist die gesunde Führung. Das bedeutet, dass ich mich selber gut kennen muss, mich selber gesund führe und dann als adäquate Führungskraft diese Klarheit transparent an mein Team weitergebe, damit ich mein Team gesund führe und aus meinen Möglichkeiten schöpfe. Dazu würde ich Ihnen gerne etwas vorlesen aus dem System der Sinne, was auch die Zielgruppe dieses Buches beschreibt. Ich richte mich an Führungskräfte, an das Management, an das Top-Management und appelliere an Sie, die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, die Sie haben, mit Persönlichkeitsstrukturen anzufüllen, um dann langfristig gesund zu sein und auch gesund zu führen und die Verantwortung ernst zu nehmen. Innerhalb dieses Systems bedeutet es, welche Auswirkungen hat dieses Wissen aber nun auf Ihre Arbeit und Ihre Persönlichkeit? Eines ist klar, Sie beeinflussen die Menschen um sich herum. Denn es gibt nicht nur das eine System, die Familie, Ihr privates Umfeld, sondern auch zahlreiche andere Systeme, in denen Sie sich bewegen. Das berufliche Umfeld umfasst für Sie als Führungskraft die einzelnen Teams, die in jeweiligen Systemen dargestellt sind, und die Führungsgruppe, welche ebenfalls unter bestimmten Gesichtspunkten zusammenfindet. Überschneidungen innerhalb dieser Systeme können eine Herausforderung sein. Dies alles geschieht unmittelbar und ohne, dass Sie eine besondere Entscheidung treffen. Sie beeinflussen die anderen und die anderen haben Einfluss auf Sie. Wenn Sie beispielsweise im System Ihres Tennisclubs Verbindungen eingehen, wird es umso schwerer, berufliche Entscheidungen zu treffen, welche mit Personen aus Ihrem Tennisclub, die zeitgleich auch Aufsichtsratmitglieder in Ihrem Unternehmen sind, zu tun haben. Manche Menschen schätzen diese Situation allerdings auch als Vitamin B. Das sollte aber nicht das Ziel sein, sondern eine für Sie funktionierende Welt, in der Sie langfristig gesund und zufrieden leben werden. Was ist der theoretische Hintergrund an einem System und wozu soll Ihnen dieses Wissen nutzen? Ganz einfach, im Rahmen der Systemtheorie können Sie die Erkenntnisse, dass jeder Einzelne das ganze System und das System jeden Einzelnen beeinflusst, zu Entspannung führen. Durch das Erkennen dieser Gegebenheit entfällt Ihre Anstrengung und Ihr Körper schüttet Botenstoffe wie zum Beispiel Noradrenalin aus. Ihre Gefäße werden erweitert und Sie spüren das Gefühl der Entspannung. Blockaden durch unnötigen Stress entfallen und Sie haben die Möglichkeit, sich entwickeln zu können. Abläufe, Konflikte und Herausforderungen werden durch das Wissen kontrollierbar. Sie können Handlungsmöglichkeiten entwickeln. Lernen Sie, sich diese Systemtheorie zunutze zu machen. Ein System bezeichnet eine Gesamtheit von Elementen, die aufeinander bezogen sind, miteinander interagieren und Sinn, Zweck und Aufgaben gebundene Einheiten darstellen. Das System oder die Familie sind ebenfalls so etwas wie Ihr Team, in dem Sie sich bewegen. Es gibt die Golf- oder die Wandergruppe. Allianzen, Koalitionen und Triangulationen werden innerhalb des Systems gebildet und aufgelöst. Manchmal bestehen diese Subsysteme über Jahre oder werden nach Auflösung erneut gebildet. Bestimmte Zielsetzungen und Verhaltensregeln gelten häufig unbewusst innerhalb des Systems und die innere Sprache ist einheitlich kodiert. So ergibt sich eine funktionierende Struktur innerhalb des ganzen Systems, die wiederum ordnende Momente für Einzelne bereithält. Für diese Dynamik ist stetig eine Balance angestrebt. Stabilität und Flexibilität bestimmen in gleichen Teilen das Überleben des Systems. Bereits 1948 beschrieb Wiener als Systemtheoretiker komplexe Zusammenhänge, Regelungen und Steuerungen innerhalb von Systemen und verfolgte das Ziel, die dahinterliegenden Strukturen zu erkennen, objektiv darzustellen sowie die Funktionen des Systems als Modell aufzuzeigen. Die zugrunde liegende Idee bei der Beschreibung ist, dass sich eine Vielzahl von Erkenntnissen zu einer logisch begründeten Gesamtanschauung aneinander orientieren und ordnen. Was hat das mit Ihnen zu tun und mit Ihrem gelingenden Alltag? Die Antwort liegt in der Struktur, denn Ordnung gibt dem eigenen Geist Ruhe. Nach dem systemischen Prinzip sortieren Sie Ihren beruflichen Alltag durch unterbewusste und stetig ablaufende Fragen. Wer kommt zum Meeting? Welche Entscheidungen müssen zeitnah in welchem Rahmen getroffen werden? Auch Ihr privates Leben ist nach diesem Konzept strukturiert. Wann holt wer die Kinder ab? Wer überweist welche Rechnung? Und wann wird der Rasen gemäht? Das alles sind im Einzelnen betrachtet Banalitäten, die aber in ihrer Gesamtheit betrachtet organisiert sein müssen. Und zwischen all dem Müssen brennt es sich sehr leicht aus. Bevor Sie aber über ein volles, gelingendes, unstrukturiertes Privatleben verfügten, waren Sie jung. Welche Träume hatten Sie zu dieser Zeit? Konnten Sie Ihre Wünsche umsetzen oder sind Sie lange im Hamsterrad des Erfolges gelaufen, ohne anzuhalten und Luft zu holen, ohne sich umzuschauen und sich zu fragen, welcher Weg der Gabelung für eine tragende Entscheidung getroffen werden sollte? Wie aber soll es gelingen, erfolgreich zu sein, ein glückliches Privatleben aufzubauen und gleichzeitig die Individualität des eigenen Herzens mit Leben zu füllen? Sie leben nicht nur in einem System, sondern in zahlreichen Systemen. Wie gelingt es Ihnen, sich selber zu mögen und nicht in den einzelnen Systemen zu verlieren? Auf der einen Seite bemühen Sie sich um Anerkennung im Kollegium. Auf der anderen Seite möchten Sie Ihre Position im Management behaupten. Sie wechseln, ohne es zu merken, zwischen den auszufüllenden Rollen hin und her. Sie wechseln Ihre Sprachkodierung wie Ihr Jackett. Unter der Kodierung ist Ihre Wortwahl zu verstehen. Sie wollen nicht nur eine Botschaft vermitteln oder eine Information weitergeben, sondern sich auch klar ausdrücken, sodass sie verstanden werden können. Zum Erreichen dieses Zieles müssen Sie die Sprache nutzen, die Ihr Gegenüber auch verstehen kann. Sie kennen das vielleicht von Ihren Kindern. Wenn die Jugendlichen sich austauschen, brauchen die Älteren nahezu ein Wörterbuch zur Übersetzung. Das Gleiche gilt für Ihre Arbeit. Sie wählen fachspezifische Wörter, um Anweisungen zu erteilen. Mit diesem Hintergrundwissen ist die Verbindung zur eigenen Sprachqualität jetzt sehr naheliegend. Sie können sich bewusst dafür entscheiden, die Stimme am Ende eines Satzes anzuheben, um Offenheit und Bereitschaft zu signalisieren. Sie können auch monoton und klar enden und somit die Kommunikation als beendet erklären. Das mag im beruflichen Umfeld je nach Position gut funktionieren, im privaten Umfeld aber an diesen Stellen. Da kommt auch gerne Gegenwind, sei es von den Kindern oder von den Partnern. Das hat damit zu tun, dass die einzelnen Systemmitglieder ihre Grenzen austesten, denn der Mensch ist häufig nicht dazu gemacht, die wahrgenommenen Grenzen des Gegenübers zu akzeptieren, sondern eigene Ziele zu verfolgen. Hier liegt die Herausforderung im Miteinander. Jeder sollte sich im Rahmen eines funktionierenden Systems positiv entwickeln können, nur wenn alle vom System profitieren. ist es möglich, dass ein System langfristig funktioniert. Es darf nur Gewinner geben. Das klappt problemlos, wenn sie agil sind und ihnen die Dinge leicht von der Hand gehen, aber nicht umsonst steigen Menschen aus ihren Karrieren aus, gehen den Jakobsweg, klären ins Kloster ein oder verschwinden. Diesen Menschen ist alles zu viel geworden. Sie merken mit einem Schlag, dass der Akku leer ist. Sie können das Netzteil zum Aufladen nicht mehr finden. Das wird Ihnen nicht passieren, denn Sie beginnen heute aus dem Hamsterrad auszusteigen und eröffnen sich eine Möglichkeit, mit Ihrem Leben bewusst umzugehen, Ihren Körper zu hören und sich selbst zu sehen. Und das, was Ihnen wichtig ist, was Sie dankbar macht, schauen Sie an. Dankbarkeit ist ein wichtiger Aspekt für ein gelingendes Leben. Viele Menschen nutzen neben theoretischen Erkenntnissen auch religiöse Aspekte, um diese Erkenntnis zu untermauern und die eigene Mitte wiederzufinden. Sowohl Dankbarkeit als auch innere Ruhe bezeichnen alle Weltreligionen als tragend. Die Überwindung des Leidens, die Betrachtung der Welt aus den Augen des Gegenübers und das Leben in der eigenen Mitte als Geschenk und die eigene Welt sowie die Welt des Bedürftigen positiv zu gestalten, werden empfohlen. Aber was geht Sie, der Bedürftige, an? Haben Sie nicht genug damit zu tun, Ihr Leben zu erhalten? Nein, Sie und Ihre Liebsten können darauf dauerhaft nur zufrieden existieren, wenn auch die anderen sehen werden. Das ist ein Geschenk, welches auch ein sozialer Staat umsetzt. Ein anderes Geschenk ist es, dass Sie momentan der Bedürftige sind. Und auch Sie können davon profitieren, dass sich in diesem Moment ein anderer darum dreht, Ihnen einen Weg zu weisen. Jede Straße, die wir nutzen, jede Speise, die wir essen, jede saubere Rasthaustoilette entstand durch andere für Sie. Das ist das erste Geheimnis eines gelingenden Lebens. Sie existieren durch die anderen und für die anderen.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Dr. Christiane Schadasch. Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Frau Dr. Schadasch. Frau Dr. Schadasch, Sie haben das Buch geschrieben, Alarmruf, Auswege für erschöpfte Manager. Was ist für Sie eigentlich ein Manager?
Ein Manager ist für mich eine Führungspersönlichkeit. Ein Mensch, der seine Verantwortung ernst nimmt. Und zwar die Verantwortung dem Unternehmen gegenüber, den Mitarbeitern gegenüber, sich selbst gegenüber und letztendlich der Gesellschaft gegenüber. Das bedeutet, er muss über hervorragende betriebswirtschaftliche Kenntnisse verfügen, als auch ethische Grundsätze vermitteln. Das macht einen Manager der Zukunft aus. Ich habe dazu aus dem Kapitel Persönlicher Erfolg einen Teil mitgebracht. In dem Film Das Beste kommt zum Schluss treffen zwei Männer aufeinander. Ein farbiger Automechaniker und ein weißer Milliardär. Im Verlauf ergänzen sich beide Männer. Sie bereisen die Welt und gehen den wesentlichen inneren Gefühlen auf den Grund, um gemeinsam herauszufinden, was Erfolg ist. Was bedeutet für Sie persönlich Erfolg? Was macht Ihr Dasein für Sie und andere wertvoll? Ich habe im letzten Jahr entdeckt, wie schön es ist, auf einem Privatboot dem Rhein entlang zu fahren. Ein Luxus, den ich nicht besitzen muss, das wäre mir persönlich zu viel, der mich aber unglaublich schnell in Erspannung versetzt. Genau wie Bogenschießen, welches wir im Anschluss praktiziert haben. Finden Sie Ihre Auszeiten, was brauchen Sie, um sich frei und glücklich zu fühlen? Wobei vergessen Sie alles? Sind Sie mit dem Heißluftballon über Ihr Haus geflogen? Sie wissen, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Oder haben Sie sich in ein Kloster einquartiert, um still zu werden und den Regeln des heiligen Benedikts zu lauschen? Ist es vielleicht eher gut für Sie, geplante Grenzerfahrungen nach den Ideen von Jochen Schweizer zu machen? Egal, was Sie näher zu Ihrer eigenen Mitte bringt, finden Sie es heraus. Nutzen Sie beispielsweise den Weg des Künstlers. In 12 Wochen werden Sie animiert, Dinge zu tun, die Sie lange vergessen haben, die Ihre Leidenschaft auf den Punkt bringen und die Sie Ihre Umgebung neu wahrnehmen lassen. Vielleicht hilft es Ihnen auch, den Schredderern beizutreten. Hierbei lernen Sie, gesund zu essen und sich adäquat zu bewegen. Letztendlich geht es darum, dass Sie Ihren eigenen Weg finden. Es geht darum, dass Sie über Ihre Grenzen treten und sich selber wieder kennenlernen. Was fehlt ihnen? Warum fühlen sie sich nicht glücklich und frei? Und vor allem, wie werden sie wieder glücklich und frei? Denken Sie beispielsweise an die erste Begegnung mit Ihrem Partner. Wie waren Sie damals? Welche Werte haben Sie zu diesem Zeitpunkt vertreten und warum wollten Sie Ihren Partner für sich gewinnen? Ich vermute, dass es bei diesem Treffen nicht um Gewinnmaximierung und Masken ging, die Stärke demonstrierten. Natürlich wollten Sie auch damals gut wirken, aber wichtiger war es, den Schmetterlingen in Ihrem Bauch zu folgen. Ein Lächeln Ihres Gegenübers konnte Berge versetzen. Wann haben Sie dieses Lächeln zum letzten Mal gesehen? Und warum ist das manchmal so lange her? Gibt es dieses Lächeln auf beiden Seiten noch? Oder ist das zu trivial für einen großen Manager? Nein, denn ohne die Tankstelle, an der alles wieder ins Gleichgewicht kommt, ohne das Auftanken, ohne den persönlichen Raum, der Zuflucht gibt, ist langfristiger Erfolg nicht möglich. Diese Tankstelle sorgt dafür, dass Ressourcen aufgefüllt werden und an anderer Stelle erfolgreich eingesetzt werden können. Niemand ist unverletzlich und das ist gut. Nehmen Sie sich, Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihre Gemeinde, Ihr Stadtviertel, Ihre Vereine mit allen guten und allen Fehlern. Akzeptieren Sie diese Fehler nicht, sondern bringen Sie sich ein, ehrlich und mit dem richtigen Maß an Energie. Überlegen Sie, was Ihnen gefällt und welche Projekte Sie miteinander unterstützen möchten. Möchten Sie die Kunst in Ihrem Wohngebiet fördern oder alten Menschen einen Sinn in Ihrem Leben schenken? Möchten Sie ein Patenkind in den sogenannten Dritten Weltländern unterstützen oder möchten Sie endlich mal wieder mit Ihrem Partner eine Verabredung treffen und sich gegenseitig verwöhnen, wie damals, als es noch nicht schicke Autos, Darlehensverträge und Maßanzüge zum Thema hatte? Wenn Sie das Ganze evaluieren, ich kann und möchte Ihnen auf die Fragen keine Antworten geben. Ich möchte Sie begleiten auf dem Weg, zu Ihrem Mut zurückzufinden und Ihre eigenen Antworten in Weisheit ernst zu nehmen. Lassen Sie uns nun Ihre Arbeitsschritte formulieren. Erstens, Sie haben über Ihre Existenz nachgedacht. Zweitens, Sie konnten Ihre Meinung über Ästhetik, Ethik und Religion formulieren. Drittens, Sie haben sich Zeit genommen, über Ehrlichkeit nachzudenken. Viertens, Sie haben Ihrer eigenen Orientierung nachgespürt. Fünftens, Sie haben die Globalisierung in Ihrem eigenen Herzen definiert. Sechstens, Sie konnten sich mutig Ihrer Freiheit, Ihren Grenzen und Ihrer Wahrhaftigkeit stellen. Durch diese Erfahrungen konnten Sie vielleicht schon einen Teil von sich selbst wiederfinden, der zu lange verschollen war.
Frau Dr. Schadasch, könnten Sie sich noch eine weitere Übung vorstellen?
Natürlich gerne. Ich blätter mal gerade in das hintere Kapitel und starte mit einem kleinen Prolog, der dann in der Übung endet. Etwa 100.000 Medikamente sind in Deutschland erhältlich. 1,9 Millionen Menschen sind medikamentenabhängig und etwa 1,3 Millionen der Deutschen sind alkoholabhängig. Insbesondere die Medikamentenabhängigkeit ist eine besondere Form der Sucht, da die Betroffenen selten auffallen und häufig davon ausgehen, dass sie sich korrekt verhalten. Wenn sie nicht schlafen können oder ängstlich sind, reagieren sie nicht mit autogenem Training, sondern mit dem Gang zum Arzt, der insbesondere in der westlichen Medizin häufig zu Medikamenten greift. In anderen Kulturkreisen ist es üblich, dass ein Mediziner bezahlt wird, wenn der Patient gesund erhalten und sein Gleichgewicht stabilisiert wird. Hier liegt der Fokus der Salutogenese, die Sie im Verlauf dieses Buches kennengelernt haben. Was erwarten Sie von Ihrem Arzt? Folgen Sie Ihrer Intuition und bedenken Sie, wie Sie sich bei Ihren letzten Arztbesuchen gefühlt haben. Wurden Sie ernst genommen? Wurden Ihnen bei Ihrem Anliegen Hilfen angeboten? Haben Sie sich im Wartezimmer wohlgefühlt? Konnten Ihre Probleme wie Schlaflosigkeit oder Magenschmerzen geheilt werden? Glauben Sie, dass Ihr Arzt an Ihrer Heilung interessiert ist? Die 37. Übung. Nehmen Sie Ihr Arbeitsbuch zur Hand und formulieren Sie Ihre Erfahrungen hinsichtlich Ihrer Arztbesuche. Sollten diese positiv ausfallen, können Sie unbesorgt weiterleben. Sollten Sie eher negative Antworten formuliert haben, sollten Sie unbedingt für eine Veränderung sorgen. Schreiben Sie Ihr Ziel auf. In welcher gesundheitlichen Verfassung würden Sie sich gerne befinden und was glauben Sie, wie diese erreicht werden kann? Wie viel Zeit nehmen Sie sich zum Erreichen Ihres Zieles? Wie viel Atemzüge ist Ihnen Ihre eigene Gesundheit wert? Welche Hilfen brauchen Sie, damit Ihr Plan gelingt? Wie organisieren Sie die Hilfe, die Sie brauchen? Und wen ziehen Sie ins Vertrauen? Welche Möglichkeiten haben Sie, umgehend etwas an Ihrem Arbeitsverhalten zu verändern? Nehmen Sie sich Zeit, um diese Fragen mit Hilfe Ihres Arbeitsbuches zu beantworten. Nutzen Sie die Möglichkeit, zu Ihren eigenen Ideen vorzudringen. Die sechste Evaluation. Begebenheiten, die Ihnen zur Entlastung des Arbeitsverhaltens helfen können, sind in der Regel geschlechts-, positions- und altersabhängig und sollten zudem schrittweise erarbeitet werden. Nehmen Sie den bereits geschriebenen Text Ihre eigenen Schritte zur Entlastung. Hier einige allgemeingültige Kriterien. Ich stelle welche vor, es sind insgesamt 28. Ich gehe auf die ersten 6 ein. Setzen Sie Prioritäten. Beginnen Sie mit den wichtigsten Aufgaben des Tages. Dann haben Sie immer noch genügend Zeit, um alle anderen Aufgaben zu erfüllen. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Bewerten Sie die anstehenden Tagesaufgaben realistisch. Treffen Sie eine Entscheidung hinsichtlich Ihrer zu erfüllenden Aufgaben, so, dass Sie Ihrem Arbeitsalltag gewachsen sind. Kommen Sie täglich mit frischer Energie an Ihren Arbeitsplatz. Das Gleiche gilt für Ihr privates und familiäres Umfeld. Vermischen Sie Ihren privaten und beruflichen Raum nicht miteinander. Feiern Sie Ihre alltäglichen Siege und gehen Sie nicht beim Erreichen eines Zieles direkt auf das nächste zu. Erkennen Sie Ihre Leistung vor sich selber an. Seien Sie stolz auf sich, wenn Sie Großes erreicht und umgesetzt haben. Das wünsche ich in der Tat jedem Manager. Ich kann das Buch nur dringend empfehlen, damit man zu sich selber zurückfindet und nicht in diesem Hamsterrad weiter vorangeht.
Hier ist Radio FIPS, die Lesebühne, heute mit Frau Dr. Schadasch. Frau Dr. Schadasch ist Autorin des Buches Alarmruf, Auswege für erschöpfte Manager. Manager sind ja Typen, die laufend kämpfen müssen. Aber ein Kapitel heißt die Kunst, nicht zu kämpfen. Frau Dr. Schadasch, wie sind Sie gerade auf dieses Kapitel gekommen?
Ich habe mir angeschaut, wie ein Manager seinen Arbeitstag gestaltet, habe selber als Führungskraft erlebt, unter welchem Druck man steht und habe das dann mit der asiatischen Philosophie verbunden. Ich selber habe 9 Jahre Aikido gemacht. Das ist eine traditionelle japanische Kampfkunst. In dieser Kampfkunst geht es nicht darum, zu kämpfen, sondern dem Druck auszuweichen oder die Kraft des Gegners umzulenken, damit ich ihn respektvoll dahin begleiten kann, wo er hingehen muss, damit der gemeinsame Weg funktionieren kann. Darüber habe ich dieses Kapitel geschrieben. Die Kunst, nicht zu kämpfen. Der Stärkste überlebt. Derjenige, der seine Fähigkeiten und Kräfte einsetzt und gleichzeitig anpassungsfähig ist, hat die beste Möglichkeit, sich gegen die anderen durchzusetzen. Das wusste bereits Darwin. Diese Kunst, die der Evaluationstheorie zugrunde liegt, beherrschen Sie. Denn Sie haben sich an die Spitze gearbeitet. Entweder haben Sie Ihre Fähigkeiten von Kindheit an zielstrebig eingesetzt und wurden entsprechend gefördert, oder Sie haben schrittweise erkannt, wohin Sie beruflich möchten und konnten sich gegen Ihre Konkurrenz durchsetzen. Denn die Form eines Organigramms entspricht der eines Dreiecks. Das bedeutet, dass die Basis breit aufgestellt sein muss und die Spitze mit den Besten besetzt ist. Sie haben sich finanziell, sozial, familiär und beruflich abgesichert und können entspannt durch das Leben gehen. Natürlich sind die Zeitfenster, die für persönliche Kreativität zur Verfügung stehen, eng bemessen und der Tages-, Monats- und Jahresablauf ist gut strukturiert. Urlaube werden lange zuvor geplant, die Rollen in der Familie sind gut aufgeteilt. Beruflich wie privat haben Sie einen festen Rhythmus gefunden. Beglückwünschen Sie sich zu Ihrem persönlichen Erfolg. Das ist sehr gut und Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass dieses Leben einen großen Gewinn für Gegenwart und Zukunft darstellt. Sie sind an der Spitze angekommen und nicht nur ein Organigramm weist die Form eines Dreiecks auf, sondern auch das Leben im Allgemeinen. Sie gehören zu den Menschen, die über ihren Erfolg hinaus niemals Hunger leiden. Sie gehören zu den Menschen auf der Welt, die ein sicheres Zuhause haben. Sie haben das große Glück, ohne Krieg und mit eingeschränktem Terror zu leben. Das alles sind Privilegien, die sie sich hin und wieder bewusst machen können. Alles ist also im Lot. Trotzdem haben sie dieses Buch gekauft. Dafür gibt es zwei Gründe. Entweder sie möchten sich aus Interesse weiterbilden oder die Balance in ihrem Leben ist gestört. Beglückwünschen Sie sich zu Ihrer Erkenntnis, sich weiterzuentwickeln. Beide Intentionen sind gut, denn Sie wollen Ihren Geist erweitern. Jetzt steht die Überschrift dieses Kapitels aber im Gegensatz zur Evaluationstheorie. Was also kann Ihnen dieser Abschnitt des Buches bringen? Die vierte Übung. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihren Gedanken die Frage zu stellen und in Ihrem Arbeitsbuch festzuhalten. Was soll es bedeuten, nicht zu kämpfen? Und viel wichtiger, was soll das mit Burnout-Prophylaxe in einer gehobenen beruflichen Situation zu tun haben? Der Ursprung dieser Idee liegt im Aikido. Dieser japanische Kampfkunst ist defensiv und beinhaltet eine Lebenseinstellung. Ai bedeutet Harmonie. Ki heißt Kraft. Und Do beschreibt den Lebensweg. Es geht dabei nicht darum, durch Kraft zu siegen, andere zu besiegen und sich zu beweisen, sondern darum, in seiner eigenen Mitte gefestigt zu sein. Die Energie des Angreifers kann respektvoll umgelenkt werden, ohne diesen zu verletzen. Selbstschutz ist möglich. Diese Philosophie hat mich von Beginn an begeistert. Die Idee von Kampf und Gewalt wird von Ushibaya, dem Begründer des Aikidos, in einen Weg hin zu Harmonie gewandelt, indem er Ehre und Einsicht anregt. Denken Sie einen Moment über das Wort Ehre nach. Was bedeutet dieses Wort? Hat Ehre in Ihrem beruflichen und privaten Umfeld Platz? Ist Ehre ein veraltetes Wort oder modern? Ich möchte dieses Wort im positiven Sinne nutzen, was für mich übersteigerte Ideologien in jedem Fall ausschließt. Ehre hat seinen Ursprung im Bereich der Wertschätzung. Wertschätzung den anderen gegenüber und sich selbst gegenüber. Wertschätzung bedeutet, den anderen so anzunehmen, wie er ist, ihm so sein zu lassen, wie er das möchte. Aber wie ist das möglich, wenn beispielsweise der Arbeitskollege Eigenschaften hat, die dem Unternehmen schaden? Natürlich bezieht sich die Wertschätzung darauf, dass kein Schaden entsteht. Der Mensch kann sich so weit frei bewegen, solange er die Grenzen des anderen nicht verletzt. Das gilt für beide Seiten, denn Wertschätzung sich selber gegenüber ist für viele noch schwerer als die Wertschätzung anderen gegenüber. Welche Wertschätzung haben Sie sich selber gegenüber? Warum ist es für viele so schwer, sich selber wertzuschätzen? Liegt es an der Erziehung? Hat es etwas mit Bescheidenheit zu tun? Ist es intelligent oder vernichtend, einen geringeren Selbstwert sich selbst gegenüber zu geben? Nein, das ist sicher nicht intelligent. Auch wenn ich in dem Glauben erzogen worden bin, dass ich die andere Wange hinhalten soll, wenn mir jemand wehtut und ich durchaus der religiösen Demut einen Gewinn absprechen kann, ist die Liebe zu sich selber bereits in der Bibel begründet. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ursprung der Nächstenliebe ist die jüdische Tora. Die Auslegung der Tora durch Jesus von Nazareth machte die Nächstenliebe zum zentralen Verständnis des Christentums. Auch im Koran wird von Nächstenliebe gesprochen. Im Buddhismus wird die Nächstenliebe beschrieben. Zusammenfassend ist also zu sagen, dass die Basis aller menschlichen Existenz die Liebe ist. Ohne die Liebe zu sich selber und zu anderen kann nur schwer ein erfüllender Sinn im Leben gefunden werden. Selbstwert, Demut, Liebe. Welche Einstellungen haben Sie zu diesen Begriffen? Wann haben Sie das letzte Mal über diese Wörter nachgedacht und sich ausgetauscht oder diese auf sich wirken lassen? Warum sollten Sie einen Gewinn daraus ziehen, sich Zeit für diese Gedanken zu nehmen? Sie wollen prophylaktisch dem Burnout begegnen. Sie haben sich entschieden, mit diesem Buch und dem dazu von Ihnen entwickelten Arbeitsbuch eine neue Chance zu nutzen. Nun erfahren Sie, warum nicht zu kämpfen eine Kunst ist. Ich denke, hier gilt es nachzudenken und dieses allessagende Geheimnis zu erkennen. Lassen Sie uns in diesem Sinn weiter gemeinsam einen Teil Ihres Lebensweges gestalten. Wie erreichen Sie ein gesundes, also weder übersteigertes noch einknickendes Selbstwertgefühl. Sie erreichen dieses Gefühl durch Treue. Seien Sie sich selber treu. Das ist leicht gesagt und manchmal schwer getan, aber die Erfahrung hat mich gelehrt, dass es sehr schwer ist, dieses Gefühl in gehobener Position, in der Zeit Mangelware ist, zu evaluieren. Sie können nicht zum Quartalsende rechnerisch überprüfen, ob Sie eine Positivbilanz erhalten. Sie können auch nicht Ihr Familienkonto einsehen und Fakten über den Zustand erhalten, in dem sich Ihr Selbstwertgefühl bewegt. Sie müssen in sich gehen. Bewegen Sie sich behutsam auf dem Weg nach innen. Die fünfte Übung. Ich spreche nicht ohne Grund davon, dass Sie sich bitte behutsam auf diesen Weg machen sollen, denn Sie sind alleine, ohne Therapeut oder Supervisor. Das bringt eine Gefahr mit sich. Denn wenn Sie nach innen gehen und sich Ihre Grauzonen anschauen, ist es möglich, dass sich etwas in Ihnen löst, dass etwas aus Ihrem Unterbewusstsein losgetreten wird, was Sie nicht verarbeiten können. Deshalb müssen wir vorher eine Sicherheitsübung einbauen. Denn Sie wissen, ohne Netz auf ein Trapez zu steigen, ist gefährlich und Gefahr können wir nicht gebrauchen. Also nutzen wir unser Wissen und bauen uns ein Sicherheitsnetz auf.
Hier ist Radio FIPS mit der Lesebühne. Die heutige Lesebühne mit Frau Dr. Schadasch geht zu Ende. Sie hat das Buch geschrieben, Alarmruf, Auswege für erschöpfte Manager. Vielen Dank, Frau Schadasch. Sie hatten einen der weitesten Anfahrtswege bisher. Sie kommen aus Hennef. Es hat mich gefreut, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, hierher zu kommen.
Lieber Herr Wolf und Radio FIPS, vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein großes Vergnügen. Ein ganz besonderer Dank geht an den Manuela Kinzel Verlag. Dort wurde erkannt, dass dieses Buch einen Platz auf dem Markt finden muss, dass endlich den Managern Handlungsoptionen an die Hand gegeben werden müssen, damit sie ihrem Burnout begegnen können, sodass sie gesund führen können und auch die unternehmerische sowie gesellschaftliche Verantwortung tragen können. Ich freue mich sehr darüber, dass wir zusammen so gut arbeiten und dass wir diese Dinge möglich gemacht haben. Vielen Dank.
Frau Dr. Schadasch, vielen Dank nochmal für Ihr Kommen. Und ich darf auch noch einen Blick auf die nächste Lesebühne geben, beziehungsweise zuerst möchte ich nochmal kurz auf Jochen Bender eingehen. Der Jean-König muss sterben. Die Lesung, die eigentlich hätte heute laufen sollen. Jochen Bender hatte sich gestern Abend noch gemeldet, dass er aus gesundheitlichen Gründen die Lesung nicht durchführen kann. Einen kleinen Ausblick auf die nächste Lesebühne, Jakob Zimmermann. Und das soll der Weg sein, am Sonntag, den 14. April von 16 bis 17 Uhr. Warum eigentlich gibt es in dieser Welt so viel Krieg und Streit? 6 Jugendliche haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht, einen Berg zu besteigen. Der Blick ins Weite löst Fragen aus. Fragen zum Menschsein in dieser von oben betrachtet so wunderschönen Welt. Im Gespräch entwickelt sich die Utopie einer künstlichen Intelligenz, von der die Jugendlichen sich ganz Unterschiedliches versprechen. Künstliche Intelligenz wird die Zukunft dieser Jugendlichen bestimmen. Nur, wie soll dieser Weg aussehen? Inspiriert von Diskussionen im Internat und in den Dialogen Platons, auf die er im altgriechischen Unterricht stieß, verfasste Jakob Zimmermann diesen philosophischen Dialog. Sie dürfen gespannt sein. Lesebühne. Heute mit Dr. Christiane Schadasch. Wir mussten ein bisschen kürzen. Ich hatte es vorher schon angedeutet. Frau Christiane Schadasch ist aus Hennef angereist und musste dringend auf den Zug. Deswegen die Lesezeit heute etwas gekürzt. Mein Name ist Rüdiger Wolf, verantwortlicher Redakteur von der Lesebühne.